So, einen schönen Nachmittag auch meinerseits. Willkommen zur Vorlesung Staats- und Demokratietheorie. Es geht heute mit Niccolò Machiavelli weiter. Wir hatten ja die letzten beiden Male die Griechen dran gehabt. Und ich will Ihnen gleich auf der Timeline, auf der Zeitachse zeigen, was für ein großes Loch vor Machiavelli existierte, wenn man das jetzt vergleicht mit den beiden ersten Autoren, die wir da durchgenommen haben. Zunächst mal, so sollten Vorträge immer aufgebaut sein. Man soll am Anfang immer sagen, was man sagt, dann sagt man es und zum Schluss fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also, was werden wir heute behandeln? Ich habe Ihnen ja schon mal erklärt, wie ich das diesmal mache. Es gibt ja im Prinzip so zwei Methoden, politische Theorie zu lernen. Einmal bezogen auf bestimmte zentrale Begriffe und dann immer die Autoren herzuziehen oder autorweise das durchzumachen. Und ich kombiniere das dieses Mal. Hauptsächlich nehmen wir jetzt natürlich Autoren durch, aber ich schaue dann in diese Einführung von Münkel und Straßenberger, die das eben eher so begriffszentriert machen, wie sie den Machiavelli beispielsweise jetzt heute einbetten in den allgemeinen Diskurs. Also meine eigenen Problematiken sind ja immer gleich. Also ich frage immer, welchen Begriff hat der Autor vom Staat? Dann, wie erklärt er sich die Herausbildung des Staates? Dann, welche Staatsform kennt er? Wie erklärt er die Wahl zwischen denen oder den Übergang und insbesondere Demokratie, Stabilität von Demokratie und dann natürlich, welche Funktionen, welche Aufgaben der Staat hat. Nach einer intensiven Lektüre von Münkel hab ich in Bezug auf Machiavelli folgende Problematiken entdeckt. Einmal wird er stark zitiert, ganz am Anfang, wo eben hervorgehoben wird, dass es ein spezifisches politikwissenschaftliches Problemdenken gibt, also dass einige Autoren eher normativ orientiert sind, aber Machiavelli zu denen gehört, die bestimmte Probleme analysieren und dann bestimmte Lösungsstrategien vorschlagen. Also er gehört in der Hinsicht dann doch schon eher zu der sogenannten deskriptiv-analytischen Richtung, obwohl man bei ihm natürlich auch viele normative Elemente findet. Und dann ist ganz wichtig, bei Machiavelli ein ganz bestimmter Politikbegriff, der die sogenannte, so drücken es die beiden Autoren aus, agonale Dimension des Politischen betont. Agonismus, kommt von Agonismus her, also die Konfliktperspektive, dass es in der Politik immer um Interessenkonflikte geht, um das Freund-Feind-Denken und so weiter, das ist diese agonale Dimension des Politischen. Zu den Autoren, die diese Dimension betonen, gehört Machiavelli. Dann ist für ihn die Staatsräson ganz wichtig. Er ist einer der Ersten, der sozusagen die Problematik der Stabilität eines Flächenstaates eben sehr stark hervorhebt und dann auch untersucht, unter welchen Bedingungen Stabilität verbessert werden kann. Dann rezipiert natürlich auch Machiavelli dieses Kreislaufmodell zwischen Staatsformen, das wir schon seit Platon kennen. Dann behandelt er eben sehr stark einen Aspekt, der bisher noch gar nicht so zum Tragen gekommen ist, und zwar die Infrastrukturmacht des Staates, dass der Staat ja einen bestimmten Apparat zur Verfügung haben muss, um seine Stabilität zu gewährleisten. Und das ist für Machiavelli hauptsächlich eben der Militärapparat. Und schließlich wird Machiavelli auch in der Republikanismus-Diskussion sehr stark rezipiert. Und da streiten sich so die Gemüter. Es gibt einige, die sagen, der Machiavelli hat ja den Fürsten geschrieben, so als Handbuch für den absolutistischen Fürsten, um seine Macht zu erhalten. Also gehört er eher zu den Monarchisten oder Absolutisten, während andere eben das gesamte Werk von ihm einbeziehen und sagen, im Prinzip ist er ein Republikaner, der aber in dieser ganz spezifischen Situation damals eben sein Buch dem Lorenzo di Medici gewidmet hat, der eben zu diesem Fürsten eben gehört hat. Dann wird er auch ganz kurz angeschnitten beim Freiheitsbegriff, also wo eben vorgehoben wird, dass es zwei unterschiedliche Freiheitsbegriffe gibt, die die innere Freiheit betonen. Und das wird ja eigentlich erst sehr spät gemacht. Tocqueville und John Stuart Mill, die zum Beispiel die Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit etc. sehr stark betonen. Das spielt bei Machiavelli da überhaupt keine Rolle. Die Freiheit ist eher die Freiheit vor äußerer Unterdrückung, also dass beispielsweise fremde Mächte, Spanien oder Frankreich in Italien eingreifen und die Italiener unterdrücken. Also da wird die Freiheit eben nur in dieser Dimension gesehen. Dann wird auch betont bei Münkler und Straßenberger, dass Machiavelli einer der ersten ist, der internationale Politik so als anarchisches Staatensystem begreift, in dem Nationalstaaten gewissermaßen ums Überleben kämpfen und eben dort Machtpolitik betreiben müssen, wenn sie nicht untergehen wollen. Also im Prinzip zum ersten Mal die sogenannte realistische Perspektive der internationalen Politik vorliegt, die Sie ja dann in den internationalen Beziehungen auch lehren. Das ist ja eine ganz bestimmte, wichtige Theorierichtung dort. Und ich werde jetzt, wie immer, zunächst mal den historischen Kontext, dann das Leben und die Werke von ihm, dann sein Welt- und Menschenbild, so die Hauptsäulen dieser Perspektive, dann seine praktischen Ziele der Theorie vortragen und dann, wie er erfolgreiches Handeln erklärt. Dann gibt es eine bestimmte historische Person, die er als Vorbild sieht, den Cesare Borgia. Und dann komme ich zu seinem Politik- und Staatsbegriff, Staatsgenese, Staatsform, Staatsaufgaben. Und zum Schluss würdige ich ihn noch, führe einige Kritiken an und sage aber dann, dass er doch schon ganz wichtige Beiträge geleistet hat zur politischen Analyse. Ich komme jetzt zu dieser angekündigten Zeitlinie. Sie haben ja vorhin schon den Reader gesehen, der verwendet wurde in den vorherigen Semestern. Da wurde das Loch hier, das Zeitloch, etwas gefüllt. Also da haben wir nicht nur den Platon und den Aristoteles in der griechischen Antike behandelt, sondern wir haben auch den Cicero um das Jahr Null herum behandelt. Und dann so um das Jahr 1200 Thomas von Aquin und auch von Padua waren Theoretiker, die so im Mittelalter relevant waren. Und Machiavelli ist dann der erste wichtige politische Theoretiker der Renaissance. Und Renaissance heißt ja Wiedergeburt oder Rinascimento auf Italienisch. Also dass sozusagen dieses griechische Denken, das in der Politik von Aristoteles und Platon repräsentiert wurde, dass das eine Wiedergeburt erfährt im Italien des 16. Jahrhunderts. Und Machiavelli ist sozusagen der Hauptexponent in der politischen Theorie, der diese neue Sichtweise eben repräsentiert. Und dann kommen eben die ganzen Autoren nach Machiavelli, die wir dann sonst noch durchnehmen. Der historische Kontext ist also, dass Italien um 1500 rum, wirtschaftlich spricht man von dieser Epoche, von der sogenannten Proto-Industrialisierung, also sozusagen die Industrialisierung vor der Industrialisierung, also die Industrialisierung setzt man ja sozusagen in der Geschichtswissenschaft mit dem Beginn der Industrialisierung in England an, also dass er im 18. Jahrhundert dann also mit der Erfindung der Dampfmaschine beschleunigt wurde. In Italien gab es aber schon im 15. und im 16. Jahrhundert ganz große Manufakturen, beispielsweise in Florenz, aber auch in anderen größeren Städten, in denen zum Beispiel Textilien, also Tuchproduktion betrieben wurde. Da gab es ganz viele Zünfte, und die verschiedenen Handwerke organisierten. Es fand also schon eine sehr intensive wirtschaftliche Entwicklung jenseits der Agrarwirtschaft eben statt, die beschleunigt wurde durch den intensiven Fernhandel, der damals innerhalb des Mittelmeers betrieben wurde. Es gibt einen französischen Wirtschaftshistoriker oder allgemeiner Historiker, in Frankreich spricht man ja von dieser Historikerschule Lesenal, Brodel, der in diesem Bereich schon von einer Ökonomie Mond, also von einer Weltökonomie, natürlich nur bezogen auf den Mittelmeerraum spricht. Und dort waren die italienischen, war Italien, kann man sagen, sehr stark, insbesondere Oberitalien sehr stark eben eingebunden. Was auch noch sehr wichtig ist, Italien war politisch extrem zersplittert. Wenn man jetzt sozusagen die reine geografische Fragmentierung anschaut, da ist Deutschland vielleicht sogar noch zersplitterter gewesen, aber Deutschland hatte mit dem Kaiser im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, immerhin eine Zentralgewalt, die zwar schwach war, aber es existierte eine solche Zentralgewalt, die die ganzen Fragmente innerhalb von Deutschland innerhalb des Heiligen Römischen Reiches so zusammengehalten hat. In Italien gab es das nicht. Italien ist aufgeteilt gewesen in autonome Stadtrepubliken. Es gab zum Beispiel das Königreich Neapel, das sozusagen mit Spanien verbündet war. Dann gab es eben die Republik Venedig, Republik Florenz. Und es gab verschiedene Herzogtümer. Und Italien war in dieser Zeit, und natürlich der Kirchenstaat, also der Vatikanstaat, war nicht so klein, wie er heute ist, sondern hat sich damals flächenmäßig immer mehr ausgedehnt. Und in einem solchen Kontext fanden natürlich häufig Kriege zwischen den verschiedenen politischen Einheiten statt, die dann wiederum überlagert wurde durch den Einfall von ausländischen Armeen, also von den Spaniern, von den Franzosen insbesondere, aber auch hin und wieder von den Deutschen. Aber die Hauptmächte aus dem Ausland waren Spanien und Frankreich. Also das war sozusagen der Kontext, in dem Machiavelli eben diese Zersplittertheit von Italien und diese ständige Besetzung von ausländischen Mächten eben beklagt hat und dann seinen Fürsten geschrieben hat, in gewisser Weise als Anleitung für einen möglichen Führer, der Italien von diesem ausländischen Joch vielleicht befreien könnte. Der geistige Kontext, den hatte ich schon eben mit der Renaissance beschrieben, also mit der Wiedergeburt dieses griechischen Denkens, der Kunst, des Humanismus und damit verbunden natürlich der Zerfall des mittelalterlichen Weltbildes. Und gleichzeitig fand natürlich innerhalb dieser Zeit eine immer stärkere Spaltung des Christentums statt, die ihren Höhepunkt eben erreicht hat. Man hat ja schon das Konzil in Konstanz 100 Jahre vorher schon als ein Indikator dieser Spaltung der Christenheit eben gesehen. Aber ein Höhepunkt war natürlich die Reformation. Also als Martin Luther damals eben seine 92 Thesen in Wittenberg an die Kirchentür genagelt hat, das war der Auftakt für eine tiefe Spaltung innerhalb der christlichen Religion, die bis heute so anhält. Und dann gab es natürlich gleichzeitig auch den Kampf zwischen der katholischen Kirche, die seit dem 12. Jahrhundert immer mehr auch weltliche Macht sein wollte. Augustinus hat ja damals noch gesagt, also das Gottesreich ist nicht ein Reich von dieser Welt, sondern das ist sozusagen ein rein geistiges Reich der Gläubigen. Und erst Luther hat diesen Aspekt eben wieder betont. Also Augustinus hat ja dann so um das Jahr 500 rum gewirkt. Und dieser Konflikt Gottesstaat versus weltlicher Staat, säkularer Staat, der wurde eben in dieser Zeit auch sehr intensiv ausgetragen. Und insbesondere der Vatikanstaat, also dieses Gebilde hier. Ich weiß nicht, ob Sie den Zeiger sehen. Dann muss ich das hier benutzen. Also dieses Gebilde, der Vatikanstaat, das ist mal kleiner, mal größer geworden, aber war sozusagen ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Kirche selber an politischer Macht direkt interessiert war. Eben nicht nur in der Weise, dass sie sozusagen über dem Kaiser, über den Königen stehen wollte, sondern selber einen Flächenstaat bilden wollte. Das ist so der Kontext, in dem Machiavelli sein Werk geschrieben hat. Also er lebte von 1469 bis 1527, entstammte einer angesehenen, adligen, jedoch relativ armen Familie. Sein Vater war Notar und er ist dann schon früh in die Politik gegangen. Er wurde 1498 Sekretär der Staatskanzlei und das bedeutete in der Republik Florenz, dass er insbesondere für Außen- und Verteidigungspolitik der Republik Florenz zuständig war. Und 1507/8 hat er eine Reise gemacht, auch nach Deutschland, um den damaligen Kaiser Maximilian I. Zu besuchen und eben herauszukriegen, was er vorhat in Bezug auf Italien, ob er eventuell einen Italienfeldzug plant. In der Zeit, in der er diese politischen Ämter wahrgenommen hat, war Florenz eine Republik, aber 1512 in einer Allianz mit dem Papst hat die sehr lange herrschende Familie in Florenz, die Medicis, das ist ein gewichtiges Bankenhaus auch gewesen, die machtpolitische Macht in Florenz wieder erobert und da wurden natürlich die Funktionäre der Republik Florenz dann verfolgt. Er wurde verhaftet, hat alle Ämter verloren und wurde dann auf sein Landgut in Sant'Andrea in Percusina verbannt. Ich habe mit innerhalb eines Vertiefungsseminars zusammen mit der Medienabteilung der Universität Konstanz und Medienwissenschaftlern von der zweiten Sektion eine Exkursion nach Florenz gemacht, in der Studierende, muss man sagen, heute einen Film gedreht haben und da kommt eben dieses Landgut auch vor, da kommt sogar der Schreibtisch vor, an dem der Machiavelli damals gearbeitet hat. Ich werde das gegen Ende der Vorlesung, würde diesen Film da zeigen, dauert 15 Minuten. Ja. Dann ...1521 wurde er auch nach wieder einem Machtwechsel rehabilitiert und erst nach seinem Tod wurden die Schriften, die er während seiner Verbannung in Sant'Andrea und Percusina geschrieben hat, dann posthum veröffentlicht. Die Menschen, die Machiavelli geistig beeinflusst haben, sind einerseits antike Historiker wie Herodot und Thukydides und Livius, also ein Römischer, aber natürlich auch die antiken Philosophen Platon, Aristoteles, Polybios und Cicero. Und er hatte eine immense Wirkung später, nicht nur auf die Philosophie, auf ganz wichtige Philosophen wie Hobbes, Rousseau und David Hume, sondern auch die deutschen Idealisten wie Hegel, Fichte und auch Nietzsche. Und ganz wichtig war, dass er eben auch Einfluss hatte eben auf Politiker, die sozusagen seine Denke übernommen haben oder zumindest scharf auf diese Denke reagiert haben. Zum Beispiel der Friedrich der Große hat einen Anti-Machiavelli geschrieben, ein Buch, das sozusagen gegen Machiavelli polemisierte. Aber Napoleon und Clausewitz haben sehr genau seine Schriften über den Krieg gelesen und und verwendet in ihren Strategien. In seiner Verbannung hat er sozusagen alles Mögliche getrieben, eben nicht nur politische Philosophie, sondern hat er auch Gedichte, Novellen und Dramen geschrieben, auch Fachbücher, zum Beispiel sprachwissenschaftliche Fachbücher. Aber seine Hauptwerke, mit denen er dann nachhaltig international bekannt wurde, sind der Fürst Il Principe, 1513 verfasst. Und da gab es jetzt vor 3 Jahren in Italien große Feiern und Kongresse dazu. Er hatte das dann oder hat das dann erst 1532 publiziert bekommen nach seinem Tod. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges politisches Buch, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Das wird im Deutschen einfach übersetzt Staat und Mensch. Das ist ein ganz dicker Schmöker, in dem er eben ganz viele Gedanken da zusammenfasst, die dann eher in komprimierter Weise dann in diesem Buch der Fürst zusammengestellt sind. Und dann wurde er doch beauftragt, eine Geschichte von Florenz zu schreiben und das Buch, das eben Napoleon und Clausewitz, also dieser große Militärstratege der Preußen, dann gelesen hat, das war Dell'arte della guerra, die Kunst des Krieges. Und Sie lesen für die Tutorate, für das Tutorat eben einen Auszug aus dem Fürsten, in dem sozusagen die Hauptthesen zusammengefasst sind. Der Fürst selber war damals eben Lorenzo von Medici gewidmet und er beginnt sozusagen sein Buch damit, dass man solchen Herrschern häufig große Geschenke macht, zum Beispiel wertvolle Teppiche etc. Er kann das alles nicht leisten. Was er ihm bieten kann, ist eben ein tiefes Wissen sozusagen von der Politik. Er formuliert es dann so: Die Kenntnis der Handlungen großer Männer, die ich durch lange Erfahrung der neueren Zeit und unablässiges Lesen der Alten erworben habe. Also die Empirie besteht einmal aus der direkten Beobachtung seiner Zeit und der Sekundärliteratur über politische Regimewandel, Kriege und so weiter in der griechischen und römischen Antike. Das Buch hat 26 Kapitel und endet quasi damit, dass er aufruft, den Fürsten, der seine Konzepte da übernehmen sollte, aufruft, Italien von der Fremdherrschaft zu befreien. Die Grundpfeiler seines Welt- und Menschenbildes habe ich jetzt unter 4 Punkten zusammengefasst. Das ist natürlich der Realismus zunächst mal. Er sagt, anders als wie beispielsweise Thomas von Aquin oder manche griechische Philosophen, die so ein normatives Idealbild des menschlichen Handelns präsentiert haben, wo der Mensch sozusagen eben tugendhaft sein soll, möchte er den Menschen so nehmen, wie er ist. Und nicht, wie er sein soll, sondern wie er wirklich ist. Und er geht davon aus, dass die Menschen eben nicht tugendhaft sind in diesem klassischen griechischen Sinne, sondern eher schlecht, ihren Trieben und so weiter folgen. Aber nicht durchgängig schlecht, sondern das ist kontingent von den Situationen, in denen die stehen. Auch vom institutionellen Kontext, der sozusagen diese Handlung der Menschen dann regiert. Neben dem Realismus, das hatte ich vorhin schon erwähnt, diese agonale Perspektive, ist eben der Agonismus ein wichtiges Kennzeichen. Also, dass er von der prinzipiellen Feindlichkeit der politischen Umwelt ausgeht, von einem prinzipiellen Interessenagonismus zwischen den Menschen. Und er sieht sozusagen auch den Eigennutz dominieren im menschlichen Handeln, also den Egoismus. Und ein weiterer Punkt ist ganz sicher eine individualistische Perspektive, wo er jetzt nicht mehr sozusagen den Gesamtorganismus, den Plan Gottes sozusagen mit der Welt hervorhebt, den beispielsweise noch Thomas von Aquin oder von Padua noch auf ihrem Schirm haben, sondern er sagt, die Menschen setzen ihre Ziele selber. Diese werden eben nicht von Gott oder der Natur oder der natürlichen Ordnung gesetzt, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten setzen Individuen eigene Ziele, setzen Mittel ein, zweckrational, um diese Ziele zu erreichen. Und in der Politik geht es bei ihm hauptsächlich um Machterwerb und Machterhalt. Und um die Macht zu sichern, ist den Individuen in der Mittelwahl fast jedes Mittel, jede Strategie, jede Handlung, möge sie auch unmoralisch sein, recht. Ich habe hier dann rechts immer diese blauen Boxen, also da sind eben Zitate, die diese Sicht dann unterstützen. Daher muss ein Fürst, der sich behaupten will, auch imstande sein, nicht gut zu handeln. Also wenn das wirklich zutrifft, dass sozusagen die Politik so funktioniert und man nur sozusagen in diesem Überlebenskampf am Ende übrig bleibt, dann muss man eben auch unmoralische Handlungen eben vollziehen. Sein praktisches Ziel seiner Theorie, also das praktische Ziel seiner Theorie ist, verallgemeinerbare Regeln aufzustellen, wie man Macht gewinnen kann und Macht erhalten kann und natürlich auch Macht erweitern kann und so weiter. Also wie man in dem Machtspiel der Politik letztlich überlebt. Und da findet man in seinen beiden Büchern eine Unmenge von Regeln, die er glaubt, in diesen Beobachtungseinheiten, also einmal die gegenwärtige Politik damals und eben in der Sekundärliteratur über die Griechen und Römer entdecken zu können. Also das sind zum Beispiel Regeln, die sich beziehen auf menschliche Verhaltenskonstanten. Also er sagt, die Menschen sind schlecht, untreu, undankbar, suchen den eigenen Vorteil. Dann sagt er auch wieder, Menschen handeln aus Gewohnheit, gehen fast immer in gebahnten Wegen. Das könnte sich teilweise widersprechen. Ich meine, wenn man immer seinen eigenen Vorteil sucht, dann bricht man aus Bahn aus, wenn man in einer neuen Situation bestimmte Vorteile erreichen kann. Aber er glaubt eben, dass das schon so Verhaltenskonstanten sind, an denen man sich orientieren kann. Dann sagt er, Menschen sind einfältig, gehören leicht dem Zwang des Augenblicks. Menschen sind wankelmütig, kurzsichtig, sind vom äußeren Schein, vom Anschein beeinflussbar, dann sind sie wieder von Natur aus misstrauisch. Und dann, das sind so Verhaltenskonstanten, und dann habe ich, also ich habe jetzt diese Regeln so klassifiziert, dann einige als Interaktionsmechanismen eben gesehen. Also das heißt, wenn man etwas macht, wie reagiert dann beispielsweise das Volk oder reagieren die Menschen dann? Also zum Beispiel der Pöbel lässt sich durch den Augenschein und Erfolg bestechen. Also das heißt dann, wenn man sozusagen gute Werbung betreibt, Public Relations, dann kann man eigentlich schon eine ganze Menge erreichen. Das Volk verlangt nicht weiter als Schutz. Für leichte Kränkungen nehmen die Großen Rache. Die Menschen befeinden entweder aus Hass oder aus Furcht. Und dann derjenige, der einen anderen groß macht, geht selbst zugrunde. Also das ist eine ganz wichtige Regel, dass der Politiker immer gucken muss, wenn er jetzt einen anderen unterstützt, macht er ihn eventuell so stark, dass er wiederum gefährlich für ihn werden könnte. Also es ist ein richtiges strategisches, interaktives Denken. Wie muss ich entscheiden, um letztendlich im Spiel zu bleiben und vor allem auf der Gewinnerseite im Spiel zu bleiben? Dann gibt es einige strategische Regeln, die dann für typische Handlungssituationen gelten. Beispiele sind, er sagt, Gewalttaten soll man jetzt nicht kleckerweise begehen, sondern wenn es nötig ist, dann muss man die, sobald man an die Macht kommt, total und radikal begehen. Also nicht sozusagen zunächst mal hier ein Kleckerchen, dort und dann vielleicht sie steigern, sondern von Anfang an muss man zu seinen Gegner mit der Wurzel ausreißen. Zum Beispiel sagt er, um dann eine neu übernommene Herrschaft dann zu stabilisieren, muss man die Familie der vorherigen Beherrscher ausrotten. Das sagt er so ganz klar. Wohl zu merken ist, dass die Menschen entweder zur Ruhe geschmeichelt oder vernichtet werden müssen. Denn wegen geringer Beleidigung rächen sie sich. Jede Verletzung muss also so zugefügt werden, dass keine Rache zu befürchten ist. Also es heißt natürlich am besten, alle Gegner zu vernichten, weil dann hat man natürlich überhaupt keine Reaktion mehr befürchten. Dann sagt er, Furcht wirkt dauerhafter als Anreize zur Dankbarkeit setzen. Also er diskutiert natürlich auch, natürlich kann man mit Dankbarkeit, mit Geschenken, mit Schmeicheleien und so weiter einiges erreichen, aber das ist nicht dauerhaft. Viel dauerhaft ist, wenn man Furcht verbreitet. Und das ist natürlich für viele durch das christliche Menschenbild geprägte Fürsten was richtig Diabolisches gewesen, also solche Thesen da aufzustellen. Dann sagt er, der Fürst muss milde, treue Menschlichkeit zur Schau tragen. Oder eine Republik oder ein Fürst müssen sich den Anschein geben, als täten sie aus Großmut, wozu sie die Notwendigkeit zwingt. Eine weitere Regel, daher muss ein kluger Fürst es so einzurichten verstehen, dass seine Bürger stets und in jeder Lage den Staat und ihn selbst nötig haben, dann werden sie stets treu sein. Also da führt er schon eine Machtdimension ein, die dann im 20. Jahrhundert als die sogenannte relationale Macht definiert wurde. Dass man Macht auch ausüben kann, wenn man andere von sie abhängig macht. Dass Macht jetzt nicht nur instrumenteller Zwang ist, dass ich jemand zwinge, etwas zu tun, der das sonst nicht tun würde, das ist so Webers Definition, sondern indem ich jemand abhängig mache und er muss dann immer sozusagen meine Interessen berücksichtigen, wenn er bestimmte Handlungen plant. Ganz interessant ist die Kategorisierung bei Machiavelli der verschiedenen Bestimmungsgründe erfolgreichen politischen Handelns. Er hat insgesamt fünf Faktoren, die letztlich den politischen Erfolg oder überhaupt das erfolgreiche Handeln bestimmen. Einmal sozusagen der Zwang der Verhältnisse, die Notwendigkeit, etwas tun zu müssen, indem man sozusagen keinen anderen Ausweg hat, als etwas jetzt tun zu müssen. Dann die Okkasione, das ist die Gelegenheit. Also das, heute sprechen wir zum Beispiel vom Window of Opportunity, also dass man ein Möglichkeitsfenster hat, in einem bestimmten Zeitraum etwas zu tun, was später dann nicht mehr möglich ist. Das wäre die Gelegenheit, die man beim Schopf greifen muss, wenn man dann etwas erreichen will. Und etwas allgemeiner ist das, das überlappt sich natürlich schon, wären so die Zeitverhältnisse. Also dass bestimmte Kräfteverhältnisse oder auch bestimmte kulturelle Zwänge in einer bestimmten Zeit existieren, die bestimmte Dinge unmöglich machen. Das wäre sozusagen die Qualità dei Tempi. Das sind in der Regel alles die bisher definierten Kräfte sind alles eher strukturelle Kräfte, die auf die Handlungssituation eines Akteurs einwirken. Und dann gibt es bei ihm dann noch das voluntaristische Moment, also die Fähigkeit, die Cleverness des Akteurs Virtu, also nicht im Sinne von Tugend, sondern von Fähigkeit, zu einer bestimmten Zeit das Richtige zu tun, in einem solchen situativen Kontext dann die richtige Entscheidung zu fällen. Und die Zitate in dem Buch, die hier unterlegt sind, sind: der Grund liegt nicht in der größeren oder geringeren Geschicklichkeit des Siegers, sondern in der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse. Und innerhalb dieser Strukturen und Geschicklichkeit versuchen die Menschen natürlich, möglichst ihre Ziele zu erreichen, aber dann spielt bei Machiavelli eben auch noch der Zufall, das Glück und so weiter eine Rolle. Also dass einige eben von Fortuna, der Göttin des Glücks, eben beschenkt werden und andere eben nicht. Und diese fünf Faktoren bestimmen dann letztlich das Handeln und den Erfolg von politischen Akteuren. Und er hat bei dieser Analyse eine ganz besondere Person im Auge, also die für ihn eben diese Faktoren repräsentiert. Und das ist der Cesare Borgia. Er wird in dem Fürsten sehr intensiv behandelt und er schreibt an einer Stelle: Wer also lernen will, in seinem neuen begründeten Fürstentum mit seinen Feinden fertig zu werden, sich Freunde zu verschaffen, durch Gewalt oder List den Sieg zu erringen, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen, die Treue und Ergebenheit seiner Soldaten zu gewinnen, alle zu vernichten, die Macht oder Anlass haben, ihm zu schaden, die alten Ordnungen umzuändern, streng und beliebt, großherzig und freigebig zu sein, ein treuloses Heer aufzulösen und ein neues zu schaffen, sich Freundschaft von Königen und Fürsten zu erhalten, so dass sie ihm bereitwillig dienen oder doch ungern schaden, der kann keine näherliegende Beispiele finden als die Taten von Cesare Borgia. Und Cesare Borgia war der Sohn des Papstes Alexanders VII. Das klingt natürlich schon wie ein Widerspruch, Sohn eines Papstes. Und das zeigte natürlich schon an, dass damals in dieser Zeit im Vatikanstaat wirklich sehr viel drunter und drüber gegangen ist. Und es gibt eine Fernsehserie, in der sozusagen diese Zeit sehr plastisch so dargestellt wird. Die Borgia, wer von Ihnen hat die gesehen? Die lief, einige von Ihnen, ja. Ich habe da jetzt einen Auszug, wo der Machiavelli mit dem Borgia eben den anspricht, sozusagen auf dem Platz, wo der Savonarola predigt. Das war ja damals sozusagen in Machiavellis Zeit ein Prediger, der in Florenz sehr viel Anhang gefunden hat und in Florenz einen Gottesstaat eben errichten wollte. Und in diesem Ausschnitt spricht eben Machiavelli den Cesare Borgia an und später diskutieren sie dann eben über Machiavellis Theorie und auch beispielsweise über Thomas von Aquins politische Theorie. Gut. Wie kriege ich das jetzt wieder raus?
Nein, Ich deute nicht zum Himmel, sondern auf Papst Alexander, der die gesamte Kirche auf sein Maß an Verderbtheit hinunterzieht.
Das Kreuz hier wollte ich in eine Armbrust verwandeln.
Der eine Priester schläft mit einer Konkubine, der andere mit einem Jungen. Am nächsten Morgen halten aber beide die heilige Messe.
Aber wir brauchen mehr als einen Palmwedel, um diesen Löwen zu töten.
Was sollen wir von einer solchen Messe halten?
Niccolò Machiavelli.
Wie kann das sein, Silvestro? Du fragst dich, warum spricht Gott zu mir und nicht zum Papst? Oh doch, er tut es, aber Alexander hört nicht zu.
Es gibt eine andere Ordensgemeinschaft in Florenz, die euch kennenlernen will. Wir teilen euch mit wann und wo. Savonarola ist die Sturheit in Person.
Ja, er bettelt darum, dass die geballte Macht des päpstlichen Zorns über diese Stadt hereinbricht. Der Papst schlägt einen Erlass vor, der jeden Florentiner exkommuniziert. Und er bittet Kaiser Maximilian, dass er deutsche Truppen über die Alpen schickt. Ich kann nicht begreifen, wie Savonarola Tugendhaftigkeit predigen kann und doch weiß, dass er das Leben seiner Leute opfern würde, um seine Haltung zu bewahren.
Ich wiederhole, niemand ist unbestechlich. Ich mag mir eine Freiheit gestatten auf eine Art, die euch missfällt.
Sagt schon, was ihr wollt.
Ihr erscheint mir wie ein Mann, der von Natur aus resolut ist. Falls der Mönch irgendein anderer Kerl wäre, stelle ich mir vor, er wäre längst tot. Aber ihr zögert. Wieso?
Er reizt mich. Ich sehe Gott in ihm. Wer bin ich, Gott zu töten?
Man sollte unterscheiden können zwischen wahrer Göttlichkeit und hohlem Theater.
Also gut. Um ihn verstummen zu lassen, brauche ich ihn nur zu diskreditieren.
Indem ihr ihn gestehen lasst.
Was denn?
Betrug. Gibt er zu, dass er gelogen hat, dass er nicht im Sonnenschein des Heiligen Geistes badet, kann Florenz nichts anderes tun, als ihn hängen.
Er wird keine Lüge eingestehen.
Oh doch. Gibt man Soderinis Männern die Gelegenheit, ihn zu überzeugen.
Ich werde keinen anderen Mann der Folter aussetzen. Ich habe selbst die schlimmsten Erniedrigungen erlitten. Noch werde ich die Tat einem anderen Mann aufbürden. Ich habe Aquin studiert an der Universität von Pisa.
Thomas von Aquin? Den Schutzheiligen der Plattitüden? Niemand kann ein guter Fürst genannt werden, der nichts von Moral und Umsicht hält.
Ihr verlacht die Moral, Niccolò.
Nein, ich verlache Phantastereien. Aquin scherte sich nicht um die Realitäten unserer Welt. Seht, was allerorten vorgeht. Italien ist ein einziges bluttriefendes Massaker. Wollt ihr wie die guten Fürsten sein, die vor euch geherrscht haben? Schnell aufgestiegen und gefallen, wie der Mond jeden Morgen verschwindet?
Ich weiß, dass meine Familie ihre Position nur behaupten kann durch die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dennoch glaube ich an den Mönch mehr, als ich je an meinen Vater glaubte.
Das habe ich besser nie gehört.
Ich glaube an Savonarola. Aber sein Drang, Märtyrer zu sein, wird ihn umbringen.
Dann sind eure Hände rein.
Wie die von Pontius Pilatus?
Euer Verstand neigt zu Extremen. Das müsst ihr ihm dringend abgewöhnen. Moral ist etwas Feines, aber wenn man gezwungen ist, sollte man die Wege des Bösen kennen und die Kraft besitzen, sich ihrer zu bedienen.
Also ein ganz wichtiger Punkt, der auch jetzt in diesem Video da angeschnitten wurde, ist eben diese Trennung zwischen Moral und Politik. Dass sozusagen in der Politik im Prinzip moralische Regeln keine Rolle spielen. Es soll in der Politik sozusagen nur um Mittel gehen, die geeignet sind, bestimmte Machtziele dann zu erreichen. Und insofern ist Politik für Machiavelli ein reines Machtspiel, ein Repertoire kluger Entscheidungen und Strategien, die dann den Machterhalt und den Machtgewinn eben beeinflussen können. Und informiert oder beeinflusst durch die griechische Literatur, die ja sehr viel auch in Form von Gleichnissen spricht, benutzt er dann auch das Gleichnis von Fuchs und vom Löwen. Also er sagt, der Fürst müsse letztlich beides sein. Löwe, also sagen das Tier, das die Macht als solches überhaupt ausdrückt, die personifizierte Macht in Tierform, aber gleichzeitig auch den Fuchs als das schlaue Tier, das sich eben nicht austricksen lässt und immer sozusagen eine Möglichkeit findet. Und Politik ist eben dieses ganze Repertoire an solchen Machttechniken, die dann bis zu Arglist erreichen und Täuschung und so weiter, um bestimmte Ziele zu erreichen. Staaten sieht er dann als rationale Herrschaftssysteme, in der dann sozusagen politische Stabilität erreicht wird, auf Dauer gestellt wird. Und das gründet sich aus seiner Perspektive hauptsächlich dann auf Gesetze und eben auf Militärmacht. Und beide Dinge hängen für ihn eben zusammen. Er schreibt, die hauptsächlichste Stütze aller Staaten, der neuen wie der alten und der vermischten, sind gute Gesetze und tüchtige Kriegsmacht. Gute Gesetze können nicht bestehen ohne eine gute Kriegsmacht. Diese aber setzt gute Gesetze voraus. Und er erwähnt Frankreich als ein Beispiel für einen Staat, der wohlgeordnet ist. Und er schreibt, unter den wohlgeordneten und regierten Reichen unserer Zeit ist Frankreich zu nennen, wo sich unzählige gute Anstalten, also Institutionen, finden, von denen die Sicherheit und Freiheit des Königs abhängt. Unter diesen ist das erste das Parlament und sein Ansehen. Also er zitiert da schon das französische Parlament, das natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit dem englischen Parlament, das etwas später entstanden ist. Das Parlament in Frankreich war so ein Ratgebergremium des Königs, wo der Adel repräsentiert war. Und so eine Institution fand er eben wichtig, um eben politische Stabilität zu gewährleisten. Und Politik, wie er Politik sieht, kann man an dem Zitat sehen, das ich in dieser blauen Box hier habe. Da zitiert er eben einen Kardinal, der sagt, die Italiener kapieren nichts vom Krieg. Und er sagt, erwidert ihm aber, die Franzosen verständen sie nicht auf die Politik, sonst würden sie den Heiligen Stuhl nicht so mächtig werden lassen. Derjenige, der einen anderen groß macht, geht selbst zugrunde. Denn es kann von ihm nur durch zwei Dinge bewerkstelligt werden, durch kluge Bemühungen oder durch Gewalt. Und beides ist dem, der mächtig geworden ist, verdächtig. Das heißt, der in Politik wird immer in Machtkategorien gedacht. Es wird immer überlegt, führt meine Handlung dazu, dass der andere eine größere Macht erhält und unter Umständen gefährlich werden kann. Also das spielt dann aus einer politischen Perspektive eine Rolle. Und manche sagen, Italien ist seit der Römerzeit, in der in den verschiedenen Städten es immer rivalisierende Familien gab, immer so ein Biotop gewesen, also wo diese Intriganz und das Austricksen und die Machtspiele über Jahrhunderte hin geübt wurden und eben dann Politiker hervorgebracht wurden. Das zum Politik- und Staatsbegriff. Wie sieht Machiavelli den Staat? Da gibt es wenige Zitate, die man findet, also aus denen man rekonstruieren kann, wie er sich denkt, warum sich der Staat bildet, wie er sich bildet. Es gibt zumindest eines, wo er schreibt, die verschiedenen Regierungsformen entstanden durch Zufall unter den Menschen, denn als am Anfang der Welt die Menschen noch selten waren, lebten sie zerstreut, den wilden Tieren ähnlich. Als sie nachher ihr Geschlecht vermehrte, schlossen sie sich zusammen und begannen, um sich besser verteidigen zu können, den unter ihnen, der am stärksten und beherztesten war, mit Achtung anzusehen und machten ihn gleichsam zu ihrem Haupt und gehorchten ihm. Und das ist schon eine Perspektive, die heute in der Sozialanthropologie schon als akzeptiert wird, sozusagen als eine Theorie der Staatsgenese, also dass sozusagen die Staaten sich aus solchen Personenverbänden herausgebildet haben, in denen dann sozusagen die ersten Herrschaftsformen sich gebildet haben auf der Basis von Militärführung, also die erfolgreichen Führer bei militärischen Unternehmen dann eben zu den politischen Autoritäten gemacht wurden, manchmal eben auch gewählt wurden oder einfach über Gewohnheit das so sich herausgebildet hat. Und in seiner Analyse der Staatsform kategorisiert er eben die Staaten als Republiken und Fürstentümer und dann unterscheidet eben Fürstentümer, die seit langer Zeit ererbt und regiert werden oder die neu erworben und erobert werden, angegliedert werden oder als neues Gebilde erhalten werden. Und sein Buch in den ersten Kapiteln beschäftigt sich eben sehr stark damit, wie ein Herrscher eben mit diesen verschiedenen Herrschaftsformen und insbesondere Angliederung von Herrschaften, Übernahme von Herrschaften eben umgehen soll. Und also beispielsweise, was ich vorhin eben zitiert habe, dann eben von Beginn an radikal eben Gewalttaten zu begehen, indem beispielsweise die vorherige Herrscherfamilie vollkommen ausgerottet wird. Er sieht auch einen ähnlichen Kreislauf wie die griechischen Kreislauftheoretiker, also ähnlich wie der Platon. Für ihn gibt es drei gute Herrschaften, die hier im Dunkelblau dargestellt sind und die anderen eher im Hellblau, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut sieht, dringt nicht so stark durch bei diesem Licht. Also die Dunkelblauen sind auf jeden Fall gute Herrschaftsformen und die entarten oder verfallen immer. Beispielsweise die Monarchie verfällt in die Tyrannis oder in die Erbmonarchie und die wird wieder hergestellt, aus der wird wieder eine gute Regierungsform hergestellt in Form einer Aristokratie und eine Aristokratie erhält sich in der Regel nicht dauerhaft als Aristokratie, als Herrschaft der Besten, sondern da drängen sich, wie wir das bei Platon eben gesehen haben, dann die Reichen in den Vordergrund und die Reichen übernehmen die Macht und das wird dann letztlich immer wieder korrigiert, eben durch Volksherrschaft und Volksherrschaften, ähnlich wie bei den Griechen, degenerieren immer wieder in Anarchien, also in politische Ordnung, wo keine Ordnung mehr existiert, wo sich praktisch nur noch der Stärkere durchsetzt und eine Reaktion auf solchen politischen Turbulenzen ist dann die Rekonstruktion oder die Wiederherstellung der Monarchie. Er schreibt, dies ist der Kreis, in welchem alle Staaten sich drehend regiert wurden und regiert werden. Selten kehrten sie jedoch zu denselben Regierungsformen zurück, weil fast kein Staat so große Lebenskraft haben kann, um mehrmals diese Wechsel zu durchlaufen und sich erhalten zu können. Und sein Bestreben war dann, ähnlich wie bei Aristoteles, der sozusagen auch so eine Mischform als Ziel der Verfassungskonstruktion angesehen hat. Für ihn ist eben auch eine Mischform von Verfassungen letztlich die Lösung, um Stabilität in diesem ständigen Kreislauf dann zu gewinnen. Also dass die Regierungsformen an einer bestimmten Stelle zur Ruhe kommen. Und das sieht er eben in der Republik, so wie sie damals existiert hat im alten Rom. Also politische Stabilität entsteht von Machiavelli dann durch eine Mischverfassung, die dann den Staat als solchen auf Dauer eben stabilisieren kann. David Held, ein politischer Theoretiker von der London School of Economics, hat ein Buch geschrieben, Models of Democracy, und da unterscheidet er so verschiedene Modelle von Demokratie, sozusagen Grundideen, sozusagen wie Demokratie funktioniert. Und er unterscheidet sozusagen zwei Hauptentwicklungslinien des sogenannten Republikanismus. Eine ist der Entwicklungsrepublikanismus, wo mit der Republik intrinsische Qualitäten politischer Partizipation verbunden sind. Also dass politische Partizipation, Teilnahme am politischen Prozess selber einen positiven Wert in sich birgt. Während bei Machiavelli, bei den sogenannten protektiven Republikanern, eigentlich nur der instrumentelle Wert der Republik eine Rolle spielt. Also die Republik ist für solche Theoretiker eine Staatsform, die in seiner Mischung eben Stabilität gewährleistet. Es muss nicht unbedingt jetzt für die einzelnen Individuen einen großen partizipativen Wert haben, sondern Sinn und Zweck dieser Verfassungskonstruktion ist eben diese Staatsraison, dass die politische Konfiguration, die Staatsform stabil gehalten wird. Und die Republik sieht er als eine gemischte Verfassung, die sowohl monarchistische, aristokratische und demokratische Elemente kombiniert. Und er sagt, Sparta und Rom sind schöne Beispiele, wie aus solchen gemischten Formen langfristige Stabilität generiert werden kann. Und Rom ist für ihn noch das beste Beispiel, in dem alle drei Prinzipien in der römischen Verfassung eben zusammengefasst sind. Es gibt ja so einen DTV-Atlas Politik, den ich im Prinzip jedem Studenten der Politik empfehle. Da ist alles sehr komprimiert, auch grafisch immer schön zusammengefasst. Wer von Ihnen hat sich denn besorgt? Noch einige. Also das ist eine sehr gute Investition. Da gibt es beispielsweise so eine Grafik, in der die römische Verfassung damals dargestellt wird. Also es gibt sozusagen den Senat als typisches aristokratisches Element, wo die Senatoren sozusagen die Besten, die Auswahl der Besten an der Herrschaft darstellt, aber das Volk ist auch beteiligt über Volksversammlungen an der Politik und es gibt sozusagen Volkstribune oder Diktatoren, die das monarchische Element in Gefahrensituationen insbesondere eben darstellen. Und diese doch schon sehr komplexe Verfassung sieht er eben als Kombination eben dieser drei Staatsformen von Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Soweit die Perspektive, welche Staatsformen existieren und welche Staatsformen garantieren politische Stabilität. Diese Folie fasst sozusagen seinen Schwerpunkt zusammen in Bezug auf Staatsfunktionen. Die wichtigste Funktion für Machiavelli ist des Staates, ist Sicherheit zu garantieren. Wir hatten das ja vorhin in diesem Film gesehen. Also die allgemeine Wahrnehmung war, dass Italien sozusagen ein Blutbad in dieser Zeit darstellte. Und Machiavelli hat danach gestrebt, eben eine bestimmte Herrschaftsform zu schaffen, bestimmte Machtvoraussetzungen zu schaffen, in denen sozusagen das verhindert wird, eben indem politische Sicherheit produziert wird. Und das setzt natürlich ein Militärapparat voraus. Und in den Kapiteln, in denen er diese Frage abhandelt, unterscheidet er dann verschiedene Formen von Militärapparaten. Er sagt, auf der einen Seite kann man Söldnertruppen engagieren, das sind so Privatarmeen. Das wurde damals gerade in Oberitalien sehr häufig gemacht. Und er diskutiert dann die ganzen Nachteile dieser Söldnerarmeen, auch die Gefahren, dass die Söldnerarmee unter Umständen selber die Macht übernimmt oder dass sie im entscheidenden Moment einfach aussteigt und eine Stadt sozusagen den Feinden überlässt. Also er listet eine ganze Menge von Kriterien auf, die dafür sprechen, dass das sozusagen eine sehr schlechte Wahl ist. Dann eine andere Möglichkeit, sich Sicherheit zu schaffen und sich zu verteidigen, ist, dass man Bündnisse schließt und von befreundeten Ländern Hilfstruppen anruft. Und da sieht er natürlich auch die Gefahr drin, dass man dann natürlich von diesen Freunden in Zukunft abhängig wird. Also wenn man auf die angewiesen ist, dann übernehmen diese letztlich langfristig auch die Macht. Und als einzige langfristig fruchtbare Strategie sieht er eben das eigene stehende Heer, die Bürgermiliz, die durch eigene Wehrpflicht, allgemeine Wehrpflicht dann aufgestellt wird. Er sagt, ich schließe also, dass keine Herrschaft feststeht ohne eigene Waffen, denn wer keine Kraft hat, die ihn bei widrigen Schicksalen schützt, hängt bloß vom Glücke ab. Es ist immer die Meinung weiser Männer gewesen, dass nichts so schwach und unbeständig sei als der Ruf großer Macht, der nicht auf eigenen Kräften beruht. Eigene Waffen aber sind solche, die von Untertanen oder Bürgern geführt werden, auch selbstgeschaffene Heere. Und als Staatssekretär da der Republik Florenz hat er sehr intensiv versucht, dort eben eine eigene Bürgermiliz eben aufzubauen. Und die hatte auch einige Erfolge zu verzeichnen. Kommen wir zum Abschluss, bevor wir dann noch den kurzen Film da gucken und noch ein paar Klausurfragen ansprechen. Also zunächst mal eine kurze Zusammenfassung. Zunächst mal die Kritik. Also diese eiskalte Machtperspektive, die Machiavelli in dem Fürsten darlegt, hat natürlich damals im christlich dominierten Europa natürlich sehr starke Kritik produziert. Viele nannten das als ein verruchtes Handbuch, ein dämonisches Handbuch tyrannischer Machtpolitik, und aus dieser Perspektive resultiert eben auch der Begriff Machiavellismus. Also mit Machiavellismus bezeichnet man eben dieses eiskalte, unmoralische, getrennt von allen moralischen Überlegen, machttechnische Vorgehen, dass einem sozusagen alle Mittel recht sind, um seine politischen Ziele zu erreichen. Und deswegen stand das Buch lange auch auf dem Index der verbotenen Bücher, und Friedrich der Große von Preußen schrieb damals einen Anti-Machiavell, der damals von Voltaire herausgegeben wurde. Also in dieser Zeit war Machiavelli der absolute Buhmann. Trotzdem muss man anerkennen, auch wenn man jetzt sozusagen diese bis an die Grenzen gehende amoralischen Machtstrategien nicht befürworten kann, dass er in der Analyse beträchtliche Beiträge eben geleistet hat, die man heute noch in politischen Verhaltensmodellen findet. Beispielsweise diese Grundidee des eigeninteressierten Handelns. Also dass Menschen sozusagen hauptsächlich durch den Eigennutz gesteuert werden. Das dominiert er heute in den ganzen Rational Choice Modellen. Und dass Politik Machtstreben ist, dass Politik sozusagen ein eigenes gesellschaftliches Teilsystem ist, das nach eigener Logik funktioniert, wo sozusagen Machtstreben dominiert, ist von ihm eben auch ein wichtiger Beitrag gewesen. Und insbesondere dann diese leidenschaftslose, kühle Zweckrationalität, also wo man von den wo die Mittel fast, der Zweck fast alle Mittel heiligt. Und seine Analyse der verschiedenen Faktoren, Bestimmungsgründe für erfolgreiches politisches Handeln kann man auch heute in Konzepten wiederfinden, wie zum Beispiel die sogenannte Logik der Situation, die von den Soziologen so mit Bezug auch auf Popper so beschrieben wird, also dass man das individuelle Handeln immer beziehen soll auf die Struktur einer Situation, um dann in Kombination beispielsweise mit Rational Choice Modellen dann Handeln zu erklären. Oder auch der Begriff der Opportunity Structure gibt es ja auch in der politischen Soziologie. Der ist eben sehr verdächtig ähnlich eben mit dieser Opportunità bei Machiavelli. Und dann die Vorstellung, also dass man bestimmte soziale Mechanismen, Interaktionsmechanismen generalisieren kann, das ist auch heute sehr aktuell in der modernen Handlungstheorie. Hier habe ich noch ein Zitat von Friedrich dem Großen, also wo er eben den Machiavelli verdammt. Und heutzutage ist Machiavelli immer noch sehr prominent in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also den Managern empfiehlt man machiavellistische Strategien. Beispielsweise gibt es ein Buch Machiavelli für Manager. Es gibt auch ein Buch Machiavelli für Frauen, also dass sich Frauen bei Machiavelli bestimmte Machttechniken abgucken können, um sich gegen die Männer besser durchzusetzen. Okay, ich habe den Film schon erwähnt. Ich hatte ja so ein Vertiefungsseminar gemacht in Zusammenarbeit mit der Medienabteilung. Da hatten wir eine Exkursion gemacht nach Florenz, wo die Aufgabe der Studierenden war, als gemeinsame Gruppenarbeit einen Film zu drehen. Und diesen Film zeige ich Ihnen jetzt.
Niccolò Di Bernardo de Machiavelli was a Florentine scholar who raised significant questions about the relation between politics and morals.
Nein, den habe ich leider noch nie gehört.
Den Namen habe ich schon gehört, aber viel weiß ich nichts von dem.
Machiavelli war doch hier so ein Italiener, ne? Irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg hatte das Ganze zu tun. Der war, glaube ich, da ein bisschen Diktator, wenn ich mich recht erinnere, aber bin mir nicht ganz sicher, ne?
Okay. Machiavelli, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein italienischer Politiker, bekannt für seine, Intriganz und Diplomatie in Italien. Was er noch gemacht hat, hat er nicht damals so eine Art Volksaufstand in Italien geführt? Bin mir aber nicht ganz sicher.
His name is a synonym for the devil, Machiavelli. Known for his thoughts about a reckless maintenance of power, whose writings have been the basis of legitimacy for countless autocratic rulers. His most well-known work, The Prince, draws a picture of an attitude which we commonly describe to be Machiavellian. But what is really hidden behind this Machiavellian attitude? While reading The Prince, the question might come up if Machiavelli was actually portraying his own views, or if the image we get from reading Machiavelli might be distorted or one-dimensional. Lesser known than The Prince is the fact that Machiavelli was sent on a diplomatic journey to Germany to meet the Emperor Maximilian I. On this journey, he passed through Constance to gather information about the local governments and systems. Here in Constance, where we find ourselves now, we are still reading his works more than 500 years later. To answer the question, how Machiavellian was Machiavelli, we follow the roots of his journey back to Florence, his home and working place, to understand Machiavelli, his works and what he truly desired to express with them. To begin with our quest, we have to take a look on the times in which he lived.
Was a really a time affected by a lot of changement and an unstable moment. So, of course, Machiavelli was trying like to surf, let's say, so and try to do the best to keep alive the government, so which were running at that time here, I mean, on our back, I mean, here in Palazzo della Signoria.
In Europe, you have some states already developed as national countries, France, Spain, and in a certain way, even Germany. Italy, on the contrary, is composed by a great number of small regional states, and they are not put into the condition to resist to the great power of the other states. So this is one of the most important problems that Machiavelli had to think about it. He wrote The Prince for the mere reason that he wanted to be used by the new leaders of the city, the Medici family. So he wanted just to show to the new leaders that he had a great knowledge developed along the years. And so he wanted to say, I have some skills, use them. That's the reason because he wrote The Prince, in my opinion, and in the opinion of many scholars.
He clearly does say that to be that the political virtues are not the Christian virtues.
Power is a central aspect in human relationship and in different kind of domain of human relationship. So no surprise that Machiavelli has been exploited in this
Also hier muss ich sagen, da hätten die Filmemacher schon deutlicher machen sollen, dass der Professore aus Rom an dem Schreibtisch von Machiavelli sitzt. Also in dem Raum, in dem Machiavelli damals seinen Fürst geschrieben hat.
Brennt direkt schon. It's part of his success.
Fear is much more powerful and constant emotion than love. And so for that reason, you sometimes have to do things in politics which would not be conventionally thought to be good. So that's where his bad reputation comes from. But much of it is good political sense.
The point is that politics has its own logic, may have its own ways to carry out, to implement what are our goals. In doing this, moral aspects are not relevant. So in this sense, we can say that Machiavelli can be amoral in his analysis.
You can easily take out quotes from The Prince that sound literally, I don't know if you want to call it immoral, but certainly unethical. Okay? And that's, you put those together and that becomes Machiavelli. Right? But that's a complete distortion, I think, of what Machiavelli was really about. Machiavelli was a very, very convinced Republican.
My view of Machiavelli on the whole is that of a Republican. And I actually think, even in The Prince, which is, of course, a book written for princes, so for autocratic rulers, I think even in that book, Machiavelli actually comes across as a Republican.
The view on the historical background already reveals a different side of Machiavelli. He was a convinced Republican who wanted to defend the Republic of Florence against the numerous threats of his time. For this protection, he saw himself forced to use means which would exceed by far what was allowed by the ruling Christian morals of his time. Only if one could free himself from this common consensus, it would be possible to keep the Republic of Florence free from external powers. This was a vision for which the person Machiavelli lived. But what kind of person was he? Cold-blooded, inhuman, like his writings might suggest? Or are we going to find another dimension about Machiavelli, which we just do not know yet.
He couldn't become a prior. He couldn't become one of the wise men. So it depends by the history of his family. And for this reason, he was nominated, was appointed with a technical charge. He was a bureaucrat.
Even if we look to his reports, if we read his reports about Germany when he went to meet the Emperor Maximilian, then you see his curiosity, his interest, his ability of going in depth, his attention to the cultural aspect, his attention to all aspects that then are relevant to be known to develop good foreign policy.
You're never sure when you read it how much he really means. You know that he is not talking directly always. And that's part, of course, circumstances under which it was written.
Let's be honest. Machiavelli had also as his goal to support his vision, his theories, his hypothesis through facts. So sometimes he was also manipulating the facts, manipulating the events to support his point, his theoretical point.
He had been expelled by the Medici. He clearly thought, in part, that this, the prince in particular, and that's what most people read. The problem, of course, is they don't read the Discorsi or the History of Florence, or where he's very different.
In that sense as well, Machiavelli comes across as a Republican, even in The Prince. And, of course, his famous Discorsi, Discorsis on Livy, they are, of course, the exposition of his Republican thought. And that, I think, is where we see the real Machiavelli. The Machiavelli who actually was a Republican and served the Republic of Florence and was a patriot of the Republic of Florence and really eagerly wanted to return to his job as a public servant to serve the Republic of Florence again.
He could not come back in Florence when he wanted. He was bored here because he could look Florence and he was so far from Florence. But if you read the letter in particular, you can find another person, a very human person. I like the human part of his life. He had many lovers and he liked drink wine and play cards with the people. With the simple people.
Considering the historical background, we can come to the conclusion that he was by far not a misanthrope who hates humans. He loved the livelihood of his hometown. He loved traveling. He was open-minded and multi-talented. The banishment into his exile was the harshest punishment one could make to a person like Machiavelli. We can understand now why Machiavelli shows a certain bitterness in his writings about the human nature. But are his writings still relevant nowadays?
The reading of Machiavelli could be a way to better understand a key moment of the development of civilization in Western culture. And this is very relevant. It is the moment of where there is the building of the state. Machiavelli is at the very beginning of the phenomenon of the building of the nation state.
Machiavelli is a transitologist. He says you need a new way of thinking about politics when there are no rules of the game and when you have to make up the rules as you go along.
Generally, Machiavelli is known as, the father of political science or political thought. Instead, we faced another kind of figure. I mean, someone who had practical experience on the field.
He recognized, in a manner which was, I think, the first person before Weber to really see that what enabled a ruler to rule stably and securely was to possess the legitimate monopoly of violence. But in a situation where that's not just handed to you as a politician, as it is in most stable democracies today, it requires quite a bloodbath sometimes to establish that monopoly of violence, both internally against your domestic rivals and enemies, and externally. And it was the willingness to point out that that was the case that was what was so shocking, but also original about Machiavelli.
Anybody who wants to think seriously about politics on almost any issue can profit from reading Machiavelli, because he's the first political theorist to think of politics as an artifact, as a deliberate construction of human beings.
So in this sense, Machiavelli could be helpful for understanding better our culture, our past, our tradition.
Everybody who reads Machiavelli comes away with a different Machiavelli.
How Machiavellian was Machiavelli? During our journey on Machiavelli's tracks, we realized that we are not doing justice to Machiavelli as an author, person, and politician when we just focus on one writing and say that he would be what he writes. He wrote The Prince for the princes of his time while he was in his exile. Those princes found themselves in a hostile and unstable political environment with enemies inside and outside their borders. Considering this historical and political background, his personal attitude, as well as his personal situation, we can classify his works more appropriately. It turned out that our textbooks in school or university deliver mostly only one significant side of a political theory or of its author, whereby there is much more to discover behind every writing. So, how Machiavellian was Machiavelli?
To sum up, how should we read Machiavelli? Machiavelli is a theorist of grand politics. There is almost nothing in his works about ordinary, base, corrupt politics understood as simply as pursuit of power. Machiavelli is a theorist of grand politics. That's what makes him exceptional, because he's he distinguishes himself from almost any other political theorist of modern time. That's why we still read Machiavelli, because we still have the hope, more or less, to see grand politics coming to life even in our own times. And as long as we read Machiavelli, that hope will remain alive.
Das war ein Film, der praktisch von den Studierenden wirklich selber gemacht wurde. Also wir zwei Dozenten, also Antje Witting und ich, wir haben sozusagen nur immer Anregungen gegeben und gesagt, dass bestimmte Sachen sicher nicht laufen oder zu aufwendig sind. Aber sonst inhaltlich ist der Film wirklich von den Studierenden selber gemacht worden. Und ich hatte kurz vor Weihnachten letzten Jahres so eine Tagung mit einer internationalen Organisation. Da war eine italienische Professorin dabei, sie sagte, wenn ich das nächste Mal sowas machen würde, würde sie auch nach Konstanz kommen und studieren, um daran teilzunehmen. Also, ich plane das nächste Mal, was über Rousseau zu machen. Und da kann man natürlich auch eine schöne Exkursion machen nach, wissen Sie, wo Rousseau gelebt hat, hauptsächlich? Um Genf rum, ja. Ja. Okay, noch zum Schluss jetzt zu den beiden Klausurfragen. Also die erste Frage, Klausurfrage, ist ein Beispiel für, wie Fragen gestellt werden und wie die sozusagen knapp beantwortet werden. Und wie sozusagen für jedes Element dann einer Antwort dann Punkte vergeben werden. Das ist jetzt sozusagen eine mögliche Musterantwort, die muss aber nicht so sein. Die Klausur ist insgesamt so aufgebaut, dass praktisch für jede Frage Sie ungefähr eine halbe Seite Platz haben, um konzise die jeweiligen Fragen zu beantworten. Und die letzte Frage, also diese Art von Klausurfragen, die habe ich jetzt seit ein paar Jahren erst eingeführt, die soll sozusagen kompetenzorientiertes Prüfen umsetzen. Das heißt, sie soll prüfen, inwieweit Sie praktisch mit den Konzepten in unserem heutigen Kontext überhaupt was anfangen. Und jetzt nicht nur einfach die Sachen sozusagen wissensmäßig auswendig gelernt haben, aber nie richtig kapiert und angewandt haben in unserer heutigen Zeit. Und mit dieser Frage beispielsweise, das war in der Nachklausur, die ist ein bisschen anders gestellt geworden, ich habe es jetzt aber reduziert auf den Machiavelli, wo war die Frage, inwieweit könnte die Theorie von Machiavelli uns helfen, die gegenwärtige Lage in Syrien zu analysieren? Inwieweit ähnelt Syrien Italien damals? Das wäre beispielsweise schon einmal eine Kontextualisierung, das dann ähnliche. Und der Machthaber oder die Machthaber, die momentan da um Macht kämpfen, sind die ähnlich orientiert wie Machiavelli sozusagen die Strategien der damaligen Machthaber dekodiert hat? Das wäre so ein weiterer Schritt. Natürlich auch Problematisierung ist gefragt. Also, dass man sagt, heute ist vielleicht die Situation nicht mehr in der Weise vergleichbar mit der damaligen Situation, weil wir haben ja heute ein institutionalisiertes internationales System. Das gab es ja damals nicht. Also heute können sozusagen externe Mächte im Sinne von Eingriffen, die die Situation stabilisieren, über UN und, oder andere Allianzen gestartet werden. Das gab es eben damals eben nicht. Da war das System, internationale System vollkommen anarchisch. Also solche Aspekte müssen Sie dann in so einer in so einem Mini-Essay auf einer Seite dann zusammenfassen. Also zunächst mal zeigen, Sie haben kapiert, um was es Machiavelli hauptsächlich geht. Und dann, inwieweit kann man das auf den Kontext anwenden? Und dann vielleicht auch problematisieren, also was ist heute neu im Vergleich zu der damaligen Situation. Das wäre es für heute. Einen schönen Tag.